Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesische Diaspora soll sich aktiv an der Werbung des Tourismus und Kreativwirtschaftspotenzials Indonesiens beteiligen. Präsident Joko Widodo empfing den Besuch der Präsidentin von Tansania im Bogor Palace. Indonesien verurteilt israelischen Angriff auf UN-Flüchtlingsunterkunft in Gaza. Tansania nutzt die Erfahrung Indonesiens im Umgang mit umweltfreundlicher Energie. Die indonesische Wahlkommission KPU stellt sicher, dass der Verpackungsprozess für die Wahllogistik am 1. Februar abgeschlossen wird. Im Jahr 2023 werden 616 Tonnen des besten Thunfisch von den Molukken nach Japan exportiert. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Das indonesische Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft lädt die indonesische Diaspora in Laos ein, sich aktiv an der Förderung des Tourismus und Kreativwirtschaftspotenzials Indonesiens auf dem internationalen Markt durch die kulinarische Industrie zu beteiligen. Der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft Sandiaga Uno sagte am Mittwoch bei einem Treffen mit der Diaspora in der Botschaft der Republik Indonesien in Vientiane am Mittwoch, dass bei der Förderung des Potenzials des Tourismus und der Kreativwirtschaft in Indonesien, insbesondere der kulinarischen Industrie, eine starke Zusammenarbeit von verschiedenen Parteien einschließlich der indonesischen Diaspora im Ausland erforderlich sei. Laut Sandiaga werden die Sektoren Tourismus und Kreativwirtschaft mit stärkerer Synergie und Zusammenarbeit stärker wachsen. Der angestrebte Exportwert von Kreativwirtschaftsprodukten von 27,53 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 kann erreicht werden und wirtschaftliche Vorteile für das indonesische Volk schaffen. Durch starke Zusammenarbeit konnte dieser Sektor die Covid-19-Pandemie überstehen und konnte sich sogar so weit entwickeln und dass er viele positive Reaktionen von der internationalen Gemeinschaft erhielt. Der Minister liegt Indonesien nach den USA und Südkorea immer noch an dritter Stelle auf der Karte der Stärke der Kreativwirtschaft. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am Donnerstag, den 25. Januar, im Präsidentenpalast in Bogor, West Java, die Präsidentin von Tansania, Samia Suluhu Hassan, empfangen. Die Tagesordnung des Treffens begann mit einer Begrüßungszeremonie für Präsidentin Samia und ihre Delegation auf dem Vorgarten des Präsidentenpalastes. Die Tagesordnung des bilateralen Treffens endete mit der Pflanzung eines Friedensbaums im Hinterhof des Präsidentenpalastes Bogor. Der Besuch von Präsidentin Samia ist der Gegenbesuch des Staatsbesuchs von Präsidenten Joko Widodo in Tansania im August 2023. Nach der Pressemitteilung des indonesischen Außenministeriums steht das Treffen der beiden Staatsoberhäupter im Zusammenhang mit der Weiterverfolgung mehrerer Arbeiten mit demselben Potenzial in den Bereichen Handels, Investitionen, Öl und Gas, Mineralien, Energie und die blaue Wirtschaft. Präsidentin Samia brachte drei Minister und 131 Wirtschaftsdelegierte aus mehreren Sektoren mit. Sie nahmen am Geschäfts- und Investitionsforum Tansania-Indonesien am Donnerstag, den 25. Januar in Jakarta teil. Dieses Forum ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit der Indonesischen Industrie- und Handelskammer. Die indonesische Regierung verurteilt den israelischen Angriff auf die UN-Hafeinrichtung in Khan Yunis, Gazastreifen am Mittwoch. Das indonesische Außenministerium betonte über seinen offiziellen Ex-Account am Donnerstag, den 25. Januar 2024, dass der Angriff der Liste der begangenen Verstöße Israels gegen das Völkerrecht hinzufügt. Generalkommissar der UN-Agentur für Palästina-Flüchtlinge oder UNRWA Philip Lazzarini verurteilte auch den israelischen Angriff, der ein von der UN-Agentur verwaltetes Ausbildungszentrum direkt angriff. UNRWA bezeichnete Israels Vorgehen als einen eklatanten Akt, der gegen die Grundregeln des Krieges verstößt. Filippo Lazzarini sagte, der Angriff fordere eine große Zahl von Todesopfern und rund 1000 Menschen suchte Zuflucht in der UNRWA-Einrichtung. Er sagte, der Komplex sei eine deutlich gekennzeichnete UN-Einrichtung und seine Koordinaten wurden mit den israelischen Behörden geteilt. Tansania ist bereit, die Erfahrung Indonesiens im Bereich der erneuerbaren Energien zu nutzen, um eine umweltfreundliche Entwicklung zu unterstützen. Dies sagte die tansanische Präsidentin Samia Suluhu Hassan am Donnerstag, den 25. Januar, bei ihrem Besuch im Präsidentschaftspalast von Bogor in West Java. Präsidentin Samia sagte, das Engagement der beiden Länder im Bereich der grünen Energie sei durch das Pflanzen von Bäumen mit Präsident Joko Widodo gekennzeichnet. Die beiden Staatsoberhäupter pflanzten einen Friedensbaum, lateinisch Beringtonia Asiatica, im Hinterhof des Präsidentschaftspalastes von Bogor.
We further expressed our readiness to harness Indonesian.
Wir brachten außerdem unsere Bereitschaft zum Ausdruck, die indonesischen Erfahrungen durch Zusammenarbeit und Investitionen in erneuerbare Energien zu nutzen, um die Entwicklung in diesem Sektor, der über ein großes und profitables Potenzial verfügt, voranzutreiben. Heute Morgen haben Präsident Widodo und ich auch einige Bäume gepflanzt, um unser gemeinsames Engagement für den Aufbau eines sichereren Planeten im globalen Naturschutz durch den Schutz unserer Umwelt zu bekräftigen. Präsidentin Samia sagte außerdem, dass Tansania auch die Erfahrungen Indonesiens bei der nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen untersuche. Dieses Konzept wird als blaue Wirtschaft bezeichnet. Bisher hat Tansania seine Meeresressourcen nicht gut verwaltet. Dies dient dazu, das Wirtschaftswachstum und das Gemeinwohl zu unterstützen, Meeresökosysteme zu erhalten und Arbeitsplätze in Tansania zu schaffen. Präsidentin Samia interessiert sich auch dafür, dass die Produktion von sauberem Speiseöl im Rahmen des Programms Kochfeldreinigen als Standardpraxis in der Küche in Tansania etabliert wird. Angesichts der Bemühungen Indonesiens, das Programm voranzutreiben, erklärte Samia, Tansania sei bereit, enger mit Indonesien zusammenzuarbeiten und Erfahrungen auszutauschen. Die Indonesische Wahlkommission KPU stellt sicher, dass die Phasensortierung und Faltung der Stimmzettel sowie Verpackung der gesamten Wahllogistik in allen Stadtbezirken bis zum 1. Februar 2024 zu 100% abgeschlossen sein können. Dies teilte der Kommissar der Indonesischen Wahlkommission KPU, Idam Holik, am Donnerstag, den 25. Januar, während einer Inspektion des Logistiklagers von KPU im Bezirk Bantul der Sonderregion Yogyakarta der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit. In Bezug auf das Vorhandensein von Stimmzetteln, die nach der Sortierung beschädigt wurden, bestätigte Idam Holik, dass sie bearbeitet worden seien und dass die Anstrengungen unternommen würden, sie vor dem 1. Februar 2024 zu ersetzen und dass sie an die regionale allgemeine Wahlkommission verteilt worden seien, die den Ersatz beantragt habe. Die Indonesische Wahlkommission KPU sorgte auch dafür, dass die Phasen der Vorbereitung der Wahllogistik in allen Regionen reibungslos verliefen. Alle Prozesse, einschließlich Sortieren und Falten der Stimmzettel sowie der Verpackung, müssen pünktlich erfolgen. Im Jahr 2023 werden insgesamt 616 Tonnen Thunfisch der Güteklasse A aus den Molukken nach Japan exportiert. Dies teilte der Leiter des Zentrums für Überwachung und Kontrolle von Qualitäts- und Meeresprodukten sowie der Ambon Fischerei, Muhammad Hatta Aris Sandi, am Donnerstag, den 25. Januar, der Presse mit. Von Antara zitiert, sagte Hatta, dass der Gesamtexportwert von Thunfisch der Güteklasse A nach Japan 5,2 Millionen US-Dollar erreicht habe. Ihm zufolge sei im Vergleich zum Exportwert im Jahr 2022 von 3,2 Millionen US-Dollar ein durchaus deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Hatta sagte, dass Thunfisch der Güteklasse A aus Molukken auf dem japanischen Markt zum Verzehr oder zur Verarbeitung zu Sashimi beliebt sei. Daher stellt das Unternehmen sicher, dass die Qualität erhalten bleibt, angefangen beim Fisch, den die Fischer fangen, bis hin zum Endverbraucher. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.049 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.029,600 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.645,5 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt, bei einer Temperatur von 26 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65-85%. Das waren die Nachrichten von Voice of Indonesia in Jakarta.
Thank you. Voice of Indonesia.
Ibu surah dir komentar bahan retoi dadas tema Israel drive UN Flüchtlingslager in Gaza an. Israel verübte am Mittwoch den 24. Januar einen Angriff auf ein UN-Ausbildungszentrum, in dem Tausende von Flüchtlingen in Khan Yunis, Gaza, untergebracht sind. Bei dem israelischen Angriff wurden mindestens 9 Menschen getötet und 75 weitere verletzt. Das UN-Berufsbildungszentrum in Khan Yunis ist die größte Einrichtung der UN-Hilfsorganisation für Palästina-Flüchtlinge, UNRWA, die mehr als 30.000 Flüchtlinge beherbergt. Der UNRWA-Chef Philip Lazzarini sagte, der Komplex sei eine deutlich gekennzeichnete UNRWA-Einrichtung und ihre Koordinaten seien den israelischen Behörden mitgeteilt worden. Wie dies für alle UNRWA-Einrichtungen der Fall sei. Israel weist Vorwürfe zurück, es habe Flüchtlingslager angegriffen. Das israelische Militär sagte, Überprüfungen seiner operativen Systeme hätten einen Angriff seiner Streitkräfte auf das Zentrum ausgeschlossen. Israels Angriffe auf Flüchtlingslager wurden von der internationalen Gemeinschaft kritisiert, darunter sogar von Israels engstem Verbündeten der Vereinigten Staaten. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Fedan Petel, sagte laut Antara vom 25. Januar, dass seine Partei den israelischen Angriff bedauere. Laut ihm müssen die Zivilisten gesucht werden und muss der Sud von UN-Einrichtungen respektiert werden. Der Generalkommissar der UN-Agentur für Palästina-Flüchtlinge, UNRWA, Philip Lazzarini, bezeichnete das Vorgehen Israels als einen offenen Verstoß gegen die Grundregeln des Krieges. Kritik kam auch von der indonesischen Regierung. Die indonesische Regierung verurteilt über ihr Außenministerium aufs Schärfste den Angriff Israels auf die UN-Unterkunftseinrichtung in Khan Yunis im Gazastreifen. Das Außenministerium der Republik Indonesien teilte am Donnerstag, den 25. Januar 2025, über die X-Plattform mit, dass der Angriff zur Liste der Verstöße Israels gegen das Völkerrecht hinzufüge. Seit Beginn der israelischen Bodenoffensive im Oktober 2023 hat Israel eine Reihe von Verstößen gegen das UN-Kriegsrecht und das humanitäre Völkerrecht begangen, nämlich Angriffe auf Zivilisten, Angriffe auf medizinisches Personal und Krankenhäuser sowie auf Kultstätten. Die israelische Bodenoffensive seit Oktober 2020 hat Tausende Todesopfer gefordert. Laut Channel News Asia vom 25. Januar sagte palästinensische Gesundheitsbehörde, dass seit Oktober 2020 mindestens 25.700 Menschen in Gaza gestorben seien. Israel weigert sich, den Krieg zu beenden und greift Gaza weiterhin an. Tausende von Menschen kamen ums Leben. In diesem Konflikt kamen auch Vorwürfe des Völkermords auf. Die strafrechtliche Verfolgung Israels vor dem Internationalen Gerichtshof, dem wichtigsten Rechtsorgan der Vereinten Nationen, ist ein Versuch, Israels Angriff auf Gaza zu stoppen. am 29 December 2020 verklagte Südafrika Israel vor dem Internationalen Gerichtshof und beantragte beim Internationalen Gerichtshof Israel anzuweisen, die Angriffe auf Gaza sofort einzustellen und die Verantwortung für die mutmaßlichen Völkermordverbrechen zu übernehmen. Juristische Bemühungen, Israel vor dem Internationalen Gerichtshof zu verklagen, sind die richtigen Schritte und müssen untersucht werden. Laut Reuters wird der Internationale Gerichtshof heute am Freitag, den 26. Januar um 12 Uhr GMT entscheiden, ob Sofortmaßnahmen zur Beendigung des Krieges in Gaza genehmigt werden. Hoffentlich wird die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs den Erwartungen Südafrikas und vieler anderer Länder entsprechen, die diese Forderungen unterstützen. Das war der Kommentar.
Hier sind einige historische Ereignisse, die am 26. Januar in einigen Teilen der Welt passierten, wie folgt. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 26. Januar 1905, als der größte Diamant der Welt entdeckt wurde. Der Cullinan-Diamant ist der größte jemals entdeckte Diamant in Edelsteins Qualität. Dieser Diamant mit 3106 Karat wurde am 26. Januar 1905 in der Premier Mine einer Diamantenmine östlich von Pretoria, Südafrika, entdeckt. Zu dieser Zeit führte ein Minenaufseher namens Frederick Wells eine Routineinspektion in der Mine durch, als er einen leuchtenden Gegenstand an der Minenwand fand. Dieser Diamant wurde später nach dem Minenbesitzer Sir Thomas Cullinan benannt. Anschließend wurde der Cullinan-Diamant nach Europa gebracht und in kleinen Stücke geschnitten. Einige dieser Nuggets zieren bis heute die Krone und das Zepter Großbritanniens. Wir kommen jetzt zu dem Ereignis vom 26. Januar 1949, als Garuda Indonesia gegründet wurde. Garuda Indonesia ist die staatseigene Fluggesellschaft und die erste Fluggesellschaft Indonesien. Laut der offiziellen Website begannen die Ursprünge von Garuda Indonesia und der Civil Luftfahrt in Indonesien am 26. Januar 1949. Damals vermietete die indonesische Luftwaffe Auri ein Flugzeug namens Indonesian Airways an die burmesische Regierung. Indonesian Airways endete nach der Vereinbarung der Roundtable Conference KMB in Desember 1949. Die Niederlande übergaben die Souveränität über Niederländisch Ostindien an die indonesische Regierung und am 21. Dezember 1949 fanden jedoch Volksverhandlungen auf der Roundtable Conference zwischen der indonesischen Regierung und KLM Interinsulair Bedrijf, einer Tochtergesellschaft der niederländischen Fluggesellschaft KLM statt. KLM Interinsulair Bedrijf Cubi wurde von Indonesien übernommen und Präsident Soekarno legte Garuda Indonesian Airways als Namen dieser Fluggesellschaft fest. Abgesehen von diesen Verhandlungen wurde der 26. Januar 1949 später zum Jahrestag von Garuda Indonesia erklärt. das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 26. Januar 2001 kamen bei einem Erdbeben in Gujarat, Indien, Zehntausende Menschen ums Leben. Ein Erdbeben der Stärke 7,6 erschütterte am 26. Januar 2001 den Bundesstaat Gujarat im Westen Indien. Das Erdbeben regnete sie um 8 Uhr 46 Minuten Indien und hatte seinen Schwerpunkt auf dem indischen Land mit einer Tiefe von etwa 17 Kilometer. Infolge dieses Erdbebens starben Berichten zufolge etwa 36.000 bis 20.000 Menschen. Mittlerweile wurden rund 167.000 Menschen verletzt und fast 340.000 Gebäude zerstört. Bhuj, eine Stadt in Gujarat, die etwa 20 Kilometer vom Epizentrum des Erdbebens entfernt liegt, war das Gebiet mit den schlimmsten Schäden und den meisten Todesfällen. Berichten zufolge war das Erdbeben auch in Pakistan zu spüren, das direkt an Indien grenzt. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Ketika aku terjatuh tak mampu melangkah, seakan semua harapan telah sirna. Engkau pun datang dan menjelma seperti dewi. Tangan yang halus menuntun
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Ibu Suara Unsur Indonesia hat heute das Thema Indonesien fordert die Werte der Nachhaltigkeit und Inklusivität im ATF 2024. Indonesien fordert über das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft die Werte der Nachhaltigkeit und der Inklusivität des Tourismussektors beim ASEAN Tourismus Forum ATF 2024. Die indonesische Regierung muss Indonesien als weltweit anerkanntes Qualitätstourismusziel positionieren, mit Hauptwerten wie Nachhaltigkeit und Inklusivität. Die Regierung ist der Ansicht, dass dies im Einklang mit den Zielen des ASEAN Tourismus Strategieplans ASTP steht. Der ASEAN als hochwertiges Tourismusziel betrachtet und zum sozioökonomischen Wohlergehen der ASEAN-Gemeinschaft beiträgt. Dies sagte der Stellvertreter für Ressourcen und Institutionen des Ministeriums für Tourismus und Kreativwirtschaft, Martini Paham, am Mittwoch, den 25. Januar in Jakarta, wie auf der Antara Seite zitiert. Lord Martini liefert Indonesien im Hinblick auf den Strategieplan 2025 und darüber hinaus auch Beiträge zu den Werten der blauen, grünen und Kreislaufwirtschaft, die einen positiven Einfluss auf die Entwicklung des Tourismus und der Kreativwirtschaft in ASEAN und weltweit haben werden. Bei dem Treffen der ASEAN National Tourismus Organisation wurde die subregionale Zusammenarbeit zwischen dem Indonesien, Malaysia, Thailand, Wachstum Dreieck, IMTGT und der Brunei Darussalam, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Ost-ASEAN Wachstum Region, BIMP, EAGA, vorgestellt, die im Einklang mit der ASEAN Kooperation verläuft. Indonesien stellte außerdem zwei Tagesordnungen vor, nämlich das Indonesia Tourismus Investition Forum 2025 und Indonesien, das in diesem Jahr die UNWTO Regional Conference zur Stärkung von Frauen im Tourismus in Asien und im Pazifik ausrichtet. Bei einer anderen Gelegenheit sagte der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft Sandiaga Salahuddin Uno, dass die Anwesenheit Indonesien beim ATF 2025 dazu diene, die Zusammenarbeit mit ASEAN, Mitgliedsländern und Partnern zu stärken. Lord Sandiaga ist die Teilnahme Indonesiens an ATF 2025 ein Versuch, die Zusammenarbeit mit ASEAN, Mitgliedsländern und Partnerländern zu stärken, um Wachstum zu fördern und neue und hochwertige Arbeitsplätze im Tourismussektor zu schaffen. Indonesien wird eine Rolle bei der Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus in der ASEAN-Region spielen. ATF 2025 steht unter dem Motto Qualität und verantwortungsvoller Tourismus ASEAN-Zukunft nachhaltig gestalten und umfasst eine Reihe von Tagungsprogrammen, wo Länder Delegierte, Hofminister und Until even the National Tourism Organization, even so we for partner lender, we ASEAN plus 3, ASEAN Indian, and ASEAN Deutschland. Das war unser Indonesien.
Jantungku saat aku baca namamu menyapa, aku langsung gila, tak bisa percaya kamu yang kudamba. Ajak ku bicara, apakah ini nyata? Tak cuma menyapa, kini kau meminta jalan berdua. You yang benar aja, seakan dunia berhenti untuk bercanda.
Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Im heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen Sate Bandung vorstellen. Liebe Zuhörer, Sate ist eine von vielen indonesischen kulinarischen Köstlichkeiten, die in verschiedenen Regionen Indonesiens leicht zu finden sind. Hergestellt aus Huhn, Ziege oder Rindfleisch, das in kleine Stücke geschnitten und mit Bambusstäbchen ausgespitzt und dann mit Holzkohle gegrillt wird. Normalerweise wird Sate mit Erdnusssoße serviert, während Sate im Allgemeinen aus Fleisch hergestellt wird, gibt es in Serang Banten Sate aus Milchfisch, weithin bekannt als Sate Bandung. Die Besucher wie andere Sate-Gerichte im Allgemeinen verwendet auch Sate-Bandung Bambusspieße als sein Merkmal. Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass das Bandung-Fleisch, das in den Bambus gesteckt wird, ganz wie Bandung ist. Der Inhalt des Bandung-Fisches jedoch ungegräten ist, an Johnston smeg es sit lecker und rei an gewursen. Es ist nicht schwer, in der Gegend von Banten Bandensate zu finden. Der Preis für ein Bandensate beträgt 45.000 Rupiah mit einer Auswahl an würzigen und originellen Geschmacksrichtungen. Die Wurzhörer Mann sagte, dass dieser Sate anwesend war, als der Sultan mit Fisch essen wollte. Der königliche Koch war jedoch verwirrt, weil dieser Fisch viele feine Stacheln hatte und bei direkter Verarbeitung gefährlich war. Schließlich ergriff der Koch die Initiative, zunächst das Fleisch des Fisches zu zerkleinern und die Gräten und Stacheln herauszuziehen. Anschließend wurde das Milchfischfleisch zerstampft und gefiltert, um die harten Gräten und Stacheln abzutrennen. Dieses fein gehackte Fleisch wird mit Gewürzen zu einem Teig vermischt, bevor es in Bambus gelegt und gegrillt wird, bis es gar ist. Es stellte sich heraus, dass dieses neue Gericht beim Sultan und anderen hochrangigen Beamten beliebt war. Schließlich wurde Bandensate zu einem der obligatorischen Lebensmittel, den Menschen in Banten zu dieser Zeit und wird bis heute weitergegeben. Im Laufe der Zeit wird diese Sate nicht nur von dem Adel genossen. Liebe Zuhörer, das war Wunderbares Indonesien mit dem Thema Sate Bandung. Auf Wiederhören!
Menambah nikmat berdua. ucapan di bibir yang kau berikan membawa gelora di hatiku. Desa angin malam mengalir lembut menambah nikmat berdoa denganmu. Kecupan di bibir.
Voice of Indonesia.
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir von dem Toba See. Der Toba See gehört zur Liste der Empfehlungen von New York Times als geeignete touristische Destination 2024. Liebe Hörerinnen und Hörer, Indonesien, das mit der Naturschönheit bekannt ist, hat wieder eine bemerkenswerte Leistung in Tourismusbranche vollbracht. In 2024 wird der Toba See eine zauberische Destination in Nordsumatra als eines der Reiseziele anerkannt, die von der New York Times sehr empfohlen werden. Diese Bezeichnung stellt heraus, dass die Schönheit dieses Sees eine internationale Aufmerksamkeit als ein hochinteressantes Reiseziel der Welt erlangt. Der Toba See in Nordsumatra tritt in die Liste der touristischen Destinationen ein, die auf 52 Places to Go 2024 von New York Times empfohlen wird. Die Anfang Januar herausgegebene Liste enthält Touristenattraktionen in der Welt, die von Experten zusammengestellt wurden. Bei der Zusammenstellung wurde auf nachhaltiges Reisen und kulturelle Veranstaltungen geachtet. Liebe Zuhörer, auf dieser Liste liegt der Toba See auf dem 24. Platz. Dieser See, der von 8 Bezirken in Nordsumatra umgeben ist, ist eine der vorrangigen Destinationen, die vom Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft festgelegt wird. Die touristische Ikone von Nordsumatra wurde dank seiner Pracht und Einzigartigkeit ausgewählt. Die atemberaubende Caldera von dem Toba See wurde von UNESCO als Weltkulturerbe 2020 festgesetzt. Nach Forschung entstand die Caldera vom Toba See durch 3 Eruptionen, die vor etwa 800.000 bis 900.000 Jahren begannen. Die letzte Eruption ereignete sich vor etwa 74.000 Jahren und bildete die Caldera, die man jetzt sehen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, am Toba See können die Touristen nicht nur den Naturtourismus, sondern auch Kulturtourismus genießen. Der Toba See ist von einer Reihe von traditionellen Dörfern umgeben, in denen die Bewohner noch ihre Traditionen pflegen. Neben dem Toba See gibt es noch viele andere Auswahlen, die für Reise in diesem Jahr von New York Times empfohlen werden. Für abenteuerlustige Reisende gibt es die Unterwasserwelt von Hurghada in Ägypten. Aber für diejenigen, die Ruhe und mystische Entspannung suchen wollen, gibt es Salar de Uyuni, die größte Salzwüste der Welt. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Dies und Das von Voice of Indonesia. Auf Wiederhören.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Freitag präsentieren wir Ihnen ein Lied, das in regionale Sprachen Indonesiens geschrieben und gesungen wird. Heute spielen wir für Sie ein Lied aus Zentral Kalimantan mit dem Titel Manari Manasai. Dieses Lied wird im Allgemeinen als Begleitung zum Manasai-Tanz gesungen. Beim Empfang traditioneller Gäste oder wichtiger Staatspersönlichkeiten, die Zentral Kalimantan besuchen, wird oft der Manasai-Tanz aufgeführt. Aus diesem Grund wird der Manasai-Tanz im Volksmund auch als Willkommenstanz bezeichnet. Dieses von Walton Ruji geschriebene Lied erzählt die Geschichte von Tanzbewegungen und lädt zum gemeinsamen Tanzen ein. Liebe Musikfreunde, hier ist Maria Alqib mit dem Lied Manari Manasai aus Zentral Kalimantan. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Atun
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.